Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir wieder dabei sind bei einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und mir zugeschaltet aus dem Homeoffice ist unser Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Hallo Carsten.
Hallo Sebastian.
Carsten, wir haben uns ja kürzlich unterhalten über Finanz- und Wirtschaftskrisen der Vergangenheit, um mal so ein bisschen einen Hintergrund zu geben für die Krise, in der wir uns aktuell befinden und auch die Krisen der jüngeren Vergangenheit, die man vielleicht noch so in Erinnerung hat. Und waren da gekommen bis zur Gründerkrise in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts und wollen jetzt diese Kette fortsetzen. Und als eine der großen Krisen, die vielleicht auch dem nicht so sehr ökonomisch vorbelasteten Hörer bekannt ist, wollen wir da jetzt zur Weltwirtschaftskrise der späten 20er und der 30er Jahre kommen, der sogenannten Great Depression. Was war denn damals los, Carsten?
Was war damals los? Das war natürlich mittlerweile so die bekannteste. Ja, im 20. Jahrhundert, bis es dann 2007, 2009 dann die nächste Finanzkrise gab. Wenn man ausholt, dann kann man eigentlich fast so weit zurückgehen, dass man sagt, okay, wir hatten am Ende des Ersten Weltkrieges hatten wir natürlich eine sehr hohe Staatsverschuldung in fast allen Ländern. Wir hatten natürlich auch in Deutschland die Reparationszahlung und wir hatten bis Anfang der 20er Jahre dann in Deutschland auch eine Hyperinflation. Ja, was danach folgte, war eigentlich sozusagen, das waren diese ganz kurze Periode der goldenen 20er, denn das waren gar nicht 10 Jahre, das waren so ungefähr so von 1924, 25 bis 29. Das waren die goldenen 20er Jahre. Da kamen wir halt aus dieser Stagnation heraus in eine Art Wiederaufschwung. Wir kamen hin zu deutlich mehr auch einer wichtigen Rolle von Banken, kreditfinanziertes Wachstum, kreditfinanzierter Konsum. Es fing allen Leuten an, besser zu gehen. Ich denke, wir hatten auch so in gesundheitspolitischer Hinsicht hatten wir auch noch ein paar Erneuerungen. Also es war auch so, Sterberaten gingen weiter runter. Also es ging einfach den westlichen Ländern deutlich wieder viel besser. War natürlich auch eine Form der neuen Globalisierung. Das steigert sich dann immer wieder hinein in so eine Welle von ja, immer steigendem Optimismus, zunehmendem Wirtschaftswachstum, aber auch einem Hang zum Spekulationsfieber. Ja, also man brauchte damals nicht Manfred Krug, um irgendwelche Aktien an den Mann zu bringen, sondern es war halt wirklich von allen Bevölkerungsschichten wurde irgendwie die Aktie, das Spekulieren an den Finanzmärkten gesehen. Und das endete dann, ich weiß nicht, ob jemand hier Babylon Berlin gesehen hat. Ich glaube, die letzte Saison von Babylon Berlin spielt auch genau in dieser Periode, als wir dann hingingen ins Jahr 1929. Wir hatten also immer steigende Börsenkurse, immer mehr Spekulation darauf, dass die Aktienmärkte eigentlich nur einen Weg kennen und der geht nach oben. Und dann kam das böse Erwachen und das war der schwarze Freitag.
Eigentlich war es ja gar kein Freitag, ne?
Genau. Erklär mal.
Ja, also wir sprechen hier in Europa gerne vom schwarzen Freitag. Als dem Tag, an dem an den Börsen dann tatsächlich die Kurse mit einiger Werf nach unten rauschten. Aber in der Tat war es ja so, dass es der 24.10. eigentlich war, der schwarze Donnerstag an den Börsen in den USA. Und die Auswirkungen davon hat man an den deutschen, an den europäischen Börsen dann halt am Folgetag gesehen, als die Informationen über die vortäglichen Kursverluste dann hier ankamen.
Genau, ne, weil das war auch das Interessante. Ich fand auch ehrlich gesagt ein bisschen Werbung hier. Babylon Berlin hatte doch ganz, ganz interessante Aspekte, wenn man sich für diese Epoche interessiert. Weil mir auch da genau, es wurde dann teilweise über gut, es gab natürlich Telefon, aber die Information war sehr spärlich und erklärt dann auch, warum nicht wie jetzt mit einem Wimpernschlag, ich weiß, was in den USA passiert, ein bisschen gezwitschert wird, die Märkte darauf reagieren, sondern wir hatten natürlich diese leichte Zeitverschiebung da drin. Und und dann haben wir natürlich diese dramatischen Kursverluste gesehen. Und anders als jetzt in zum Beispiel während der Corona-Krise, dauerte das nicht nur ein paar Wochen, sondern dauerte das eigentlich fast 3 Jahre. Ja, und natürlich, wenn du einen dreijährigen Kursverfall bekommst, so, dann bekommst du auch damit ganz automatisch Instabilität in deinem Bankensystem. Es würde auch immer Leute geben, auch wieder hier auf kreditfinanzierte Spekulationsgeschäfte. Ja, das ist schwierig bei fallenden Kursen. Ja, das ist das fallende Messer, was man besser nicht auffangen sollte. Also da gab es immer mehr Zahlungsunfähigkeiten. Damit kommt diese Instabilität im Bankensystem, wird nochmal verstärkt. Ich komme auch zu einer restriktiven Geldpolitik und ziehe damit die ganze wirtschaftliche Aktivität runter, was wir dann auch nochmal hatten, in Deutschland vor allem, aber auch in einigen anderen Ländern, war dann auch nochmal eine restriktive Fiskalpolitik. Ja, auch das kennen wir irgendwie, Wiederholung, jedenfalls 2010, 2012, dass die Antwort damals 2010, 2012 auf die Eurokrise war, deutlich mehr sparen, ja, Sparpolitik. Und das ist eigentlich, was dann auch in Deutschland passierte. Was wir auch noch in Deutschland bekamen, war eigentlich eine Art Schuldenschnitt. Denn, soweit ich mich erinnern kann, war das so, dass man dann irgendwann gesagt hat, okay, diese ganzen Reparationszahlungen, die ja auch immer noch weiter liefen, die können wir nicht mehr zurückzahlen. Das heißt, für uns sind die untragbar geworden in Deutschland. Wir zahlen nicht mehr, was dann aber wiederum auch heißt, so Stichwort Griechenland zum Beispiel, wenn ich mit so einer Aussage komme oder Argentinien, wenn ich sage, dass ich meine internationalen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, so, dann schotte ich mich noch mehr ab für internationale Finanzflüsse, internationale Kapitalströme und damit kommt natürlich sozusagen diese negative Spirale von einer immer restriktiveren Wirtschaftspolitik, von einer immer weiter schrumpfenden Wirtschaft noch mehr in Fahrt.
Das heißt?
Ja, was du siehst, ne, du hast dann im Grunde genommen, du hast fallende Aktienkurse, eine Panik an den Finanzmärkten. Dann kommt deine Banken, die instabil werden, Kreditvergabe geht zurück, Konsumenten, aber auch Unternehmen bekommen keine Kredite mehr. Damit wird natürlich auch die Wirtschaftsleistung weiter nach unten gefahren. Wenn ich dann auch noch von den zwei großen wirtschaftspolitischen Akteuren, also Notenbank und Fiskalpolitik, wenn ich dann auch nicht mit expansiver Politik gegensteuere, sondern eher nochmal mit restriktiver Politik, das heißt Zinsen erhöhen, ja, was in Deutschland passierte, Sparpolitik, was von der Fiskalpolitik passierte, damit fahre ich die Wirtschaft noch weiter runter. Und was bekomme ich dann? Dann bekomme ich halt auch einen großen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und das ist ja auch mal das Interessante in dieser historischen Debatte, die wir ja immer noch führen in Deutschland über Hyperinflation. Ja, wird immer gesagt, ja, Hyperinflation ist das Schlimmste. Darum, ja, die ganze Diskussion, die wir rund um die EZB haben, und was für böse Sachen die EZB macht. Aber zu sagen, dass Hyperinflation in Deutschland dazu geführt hat, dass wir dann Anfang der 30er Jahre irgendwie um die 6 Millionen Arbeitslosen hatten, stimmt nicht. Denn was letztendlich zu diesem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit und der wirtschaftlichen Depression geführt hat, war genau die extrem restriktive Wirtschaftspolitik in Reaktion auf den Schwarzen Freitag bzw. den Schwarzen Donnerstag.
Und wie ging es dann weiter? Also was hat man aus dieser Krise dann für Lehren gezogen oder was war die Folge jetzt aus wirtschaftlicher Hinsicht, dass eben diese politischen Instabilitäten, die sich dann damals ergeben haben, dann ja auch mit Sicherheit die Machtergreifung der Nationalsozialisten eher erleichtert haben, das ist klar. Aber was war denn so in ökonomischer Hinsicht die Reaktion darauf? Was passierte dann?
Genau, also politisch wissen wir alle, was das bedeutet hat, kam dann noch hinzu, dass wir natürlich auch mit der Weimarer Republik auch immer noch eine sehr, sehr junge und damit auch fragile Form der Demokratie hatten in Deutschland. Ich denke, das hat auch mal eine Rolle gespielt. Gut, beschränken wir uns auf das Wirtschaftliche. Man hat dann eigentlich gesehen, dass ich hier expansive Wirtschaftspolitik bekam. Ja, und das fing an in den USA. Mit Roosevelts New Deal, ja, eigentlich immer noch, eigentlich würde ich immer sozusagen tonangebend, auch in der aktuellen Wirtschaftspolitik, Ja, wir hatten dann Roosevelt, was war dieser New Deal von Roosevelt? Das war Konjunkturprogramm. Das war Geld ausgeben. Also es gab dann zum Beispiel, es wurden Dämme gebaut in den USA. Es wurde in Infrastruktur investiert. Ja, wir hatten auch natürlich so diesen 100-Tage-Plan. War auch Roosevelt, der erste Politiker meiner Meinung nach, der mit so einer Maßnahme kam, sagen, okay, ich komme hier 100 Tage und dann habe ich geliefert. Ja, auch mittlerweile auch Standard geworden für jeden Politiker, zumindest in den USA, aber auch in Europa. Also wirklich eine einfach Konjunkturprogramme fahren, Defizit finanziert, aber um so die Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. Und ich denke, und das haben wir letztendlich auch natürlich in Europa danach gesehen, dass halt wirklich viel in Infrastruktur investiert wurde, viel Geld ausgegeben wurde, eine sehr proaktive, unterstützende Fiskalpolitik gefahren wurde.
Ja, ich will nicht ausschließen, dass sich der eine oder andere unserer Hörer vielleicht sogar an diese Zeit auch noch erinnern kann. Allerdings sagt die Statistik, dass es vermutlich nur wenige sein dürften. Die nächste Krise, die wir behandeln möchten, an die haben aber vermutlich doch so einige noch ihre Erinnerungen. Und das war, eigentlich war es gar nicht eine, sondern es waren zwei, die aber gerne zusammengefasst werden. Das waren die Ölkrisen der 70er Jahre. Was war denn damals los? Also viele haben vermutlich noch diese Bilder von leeren Autobahnen vor Augen. Wie kam es dazu?
Leere Autobahn, lange Haare und irgendwie Mäntel mit Pelzkragen oder so. Das sind so die Bilder, die man damals vor Augen hatte. Wir haben letztendlich eine große Macht gehabt, der OPEC. Ja. Viel stärker als aktuell der Fall ist.
Also OPEC, die Organisation
der Erdölexportierenden Länder. Der ölfördernden Länder, genau. Ja, das war, und man hat halt versucht, letztendlich über Ölpreise, Fördermengen auch Politik zu machen. Und wir hatten damals diesen Yom Kippur-Krieg. Und damals hatte dann die OPEC angefangen zu sagen, okay, pass auf, wir werden jetzt einfach die Fördermengen senken. Ja, ganz deutlich, Angebot, Nachfrage. Und damit haben wir gesehen, dass der Ölpreis halt damals auch, wenn man sich mal die Beträge anschauen, also wir waren immer noch im einstelligen Bereich. Ne? Wir redeten über irgendwie den Anstieg von 3 auf 5 Dollar pro Barrel im erstmal am Anfang und dann, das ging dann weiter bis irgendwie auf 12 Dollar pro Barrel. Aber natürlich, wir hatten eine, ja, Vervierfachung des Preises. Wir hatten damals.
Und damals auch, war man halt an billiges Öl gewöhnt. Ja, das war das
waren an billiges
Blut der Wirtschaft sozusagen, das durch die Adern der Wirtschaft floss.
Und wir hatten natürlich auch eine Industrie, die also nicht nur sich an das billige Öl gewöhnt hat, aber die noch viel, viel abhängiger war von der Energie, ja, die auch weniger energieeffizient ist. Heutzutage ist das so, dass die ganzen Produktionen viel weniger abhängig geworden ist, weil man viel effizienter produzieren kann von der Energieseite her. So, aber wir hatten halt diese extrem hohe Abhängigkeit. Das erhöhte nicht nur die Inflation, sondern es führte auch natürlich dann zu einem Einbruch der Wirtschaft und hat damals eigentlich diesen Begriff der Stagflation geprägt. Ja, also Stagnation und Inflation, das ist was wir damals gesehen haben. Und dann hat man halt in Deutschland und auch in anderen Ländern versucht, halt wie kann ich darauf reagieren? Okay, ich muss irgendwie den Verbrauch, die Nachfrage nach Öl runterfahren. So, und das waren halt diese autofreien Sonntage, die wir hatten. Das waren Tempolimits, also im Grunde genommen die ganzen Maßnahmen, die man jetzt diskutiert hinsichtlich des Klimawandels, waren damals Maßnahmen, die man eigentlich nur haben wollte, um den Konsum von Benzin oder im Allgemeinen von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Und wir haben natürlich dann damals gesehen, so wie wurde darauf reagiert auch wieder. Letztendlich, wir bekamen Arbeitslosigkeit, ja, das war diese Stagnation. Es war eigentlich auch die Zeit, in der dann erstmals die Staatsverschuldung stieg. Denn in den ganzen Jahrzehnten nach dem Krieg, zum Beispiel in Deutschland, hatten wir auch noch Haushaltsüberschüsse. Also wir hatten eigentlich kaum Schulden. Ja. Und auch das, die Gesetzgebung damals anschaut, auch damals war es eigentlich noch bis Ende der 60er Jahre, war es verboten, um Staatsschulden zu haben, mehr oder weniger. So, und das hat man dann losgelassen, irgendwie in 69, und das passte dann ganz gut jetzt auch in diese Ölkrise hinein, weil man dadurch dann halt auch ein bisschen wieder von staatlicher Seite gegensteuern konnte. So, und das war sozusagen, das war eigentlich so der Anfang. Ja, natürlich hat man auch gesehen, dass man dann auch versuchte, strategisch gegenzusteuern. Ja, das war ja auch der Anfang von diesen strategischen Ölreserven, ja, die es ja immer noch gibt. War letztendlich auch ein klein bisschen wirklich der bessere Umgang mit Energiesparen. Das waren also auch die Anfänge. Und wir hatten halt damals auch schon die ersten Diskussionen um andere Energiequellen. Und das war natürlich sicherlich auch mit der Anfang von der Kernenergie.
Ja, das war, wie gesagt, die erste Ölkrise im Jahre 1973 und 1974. Und dann 1979, 80 ging dann ja mehr oder weniger das Gleiche nochmal los, wenn auch damals schon auf einem deutlich höheren Ölpreisniveau. 79, 80 war ja die Zeit der islamischen Revolution im Iran und in der Folge auch des Kriegs zwischen Iran und Irak. Und diese Unsicherheit dort in dieser ölreichen Region führte dann natürlich auch wieder dazu, dass Fördermengen sanken, dass da Unsicherheit in die Märkte kam und dass die Preise gestiegen sind. Wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass es im Jahr 73 von 3 auf 5 Dollar ging, dann stiegen damals dann die Preise so in den Jahren 79, 80 auf fast 40 Dollar und gingen dann erst in den 80er Jahren irgendwann wieder unter 20 Dollar runter, was natürlich auch im Vergleich mit heutigen Ölpreisen, ja, ich will nicht sagen nichts, ist aber doch natürlich deutlich niedriger liegt. Kommen wir mal zur nächsten Krise auf meiner Liste. Wie gesagt, wir können natürlich nicht jede einzelne Krise der Wirtschaftsgeschichte hier abhaken, aber so ein paar, die uns im Gedächtnis geblieben sind, wollen wir da halt schon mal ansprechen. Das war das Jahr 1997 und 1998. Bei mir war es so, ich hatte mein Studium der Wirtschaftswissenschaften damals gerade erst angefangen und habe natürlich mit viel Interesse, aber vielleicht nicht ganz so vielen Kenntnissen nach Asien geschaut und war gespannt, was da passiert. Du warst damals schon ein bisschen weiter, ne? Warst du damals schon im Job bei der Asienkrise?
Viel, viel weiter, viel, viel weiter, nö. ich hatte noch da ein Jahr davor, bis am Anfang, hatte ich gerade noch meine Diplomarbeit abgegeben, die sich mit der APEC beschäftigte. Das war aber noch kurz, der Zusammenarbeit im Asian Pacific Raum. Und das war natürlich noch kurz vor der Asienkrise, weil es eigentlich da auch, ja, man wusste schon, okay, das ist sozusagen diese boomende Region. Und ich habe mich damals damit beschäftigt.
Die Tigerstaaten, haben wir damals gesagt.
Genau. Und ich hatte mich damit beschäftigt, inwiefern jetzt auch die USA da noch eine Rolle spielten, weil das waren auch die Anfänge des Freihandels mit den verschiedenen Freihandelsabkommen und bei der APEC, Asian Pacific Economic Cooperation, wenn ich mich gut erinnere. Das war so auch so ein Punkt, dass ich halt in Asien auch noch mehr Freihandel bekommen sollte. So, danach ging es dann so langsam los mit der echten Arbeit. Was wir damals gesehen haben, das war dann wirklich die erste Finanzkrise. Jetzt wieder im, ja, nennen wir es dann mal, eigentlich dann ja nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn wir hatten hier eigentlich die ganzen Tigerstaaten, hatten ein Wirtschaftsmodell, das einfach über exportgetriebenes Wachstum funktionierte. Ja, billig produzieren, billig verkaufen und damit letztendlich ausländisches Kapital auch anziehen. Ich hatte auch hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Ich habe das Kapital angezogen, hatte dann aber auch, da ging es dann halt los. Meine heimischen Währungen waren immer wieder auch in US-Dollar oder gegen den Dollar gekoppelt, was mich natürlich dann auch immer wieder in die Probleme bringen kann, wenn es zum Beispiel auch Zinsveränderungen in den USA gibt. Ja, was wir damals hatten, also wir hatten boomende Tigerstaaten. Boom heißt Wirtschaftsboom, heißt dann auch Boom an den Aktienmärkten, Boom an den Immobilienmärkten. Und dann wieder, ich habe leichte Zinserhöhungen in den USA bekommen. Ich habe erste Abkühlungserscheinungen der Konjunktur in Asien bekommen. und habe dann sofort eigentlich einen Abzug des ausländischen Kapitals gesehen. Und was das halt heißt, ja, das ist halt wirklich das ist sozusagen das Risiko eines Schwellenlandes. Sobald das ausländische Kapital abgezogen wird, fängt natürlich die ganze Wirtschaft an zu schwächeln. Ich habe dann eine Rezession und müsste dann eigentlich traditionell reagieren, indem ich mich ein bisschen entkopple vom US-Dollar, da ich anfange selber die Zinsen zu erhöhen, um sozusagen attraktiv zu sein für ausländisches Kapital. Eine Erhöhung der Zinsen führt aber wieder dazu, dass ich nochmal die Wirtschaft wieder runterbremse. Und was damals eigentlich, das Einzige, was dann damals wirklich half, um auch ja sozusagen einen Stopp zu bringen an diese Spekulation, waren Programme vom Internationalen Währungsfonds. Ja, was wir auch in anderen Schwellenländern gesehen haben, was wir natürlich auch in Lateinamerika, in Argentinien ja schon mehrfach gesehen haben, war es so, dass wir halt auch dann wirklich Hilfsprogramme vom Währungsfonds bekamen. Und in der Folge danach hat man sich dann wirklich dann auch entkoppelt vom Dollar. Man hat auch angefangen, deutlich höhere Währungsreserven aufzubauen. Und um damit halt auch gefeit zu sein gegen mögliche zukünftige Spekulationswellen.
Ja, diese Hilfsprogramme des Währungsfonds, die waren ja damals nicht so ganz unumstritten. Stichwort Auflagen oder auch Fremdbestimmungen. Das ist ja auch dann im Zuge der Staatsschuldenkrise in Europa ein paar Jahre später wieder ein Thema gewesen. Die Auflagen, die dann eben damit verbunden waren, wenn Länder eben Hilfen angenommen haben. Woran ich mich erinnere, war, dass diese Finanzkrise damals eigentlich weitestgehend auf den ostasiatischen Raum, auf diese Tigerstaaten beschränkt blieb, also so richtig auf den Westen durchgeschlagen, hat das ja eigentlich nicht auf breiter Basis, ne?
Nö, wir hatten natürlich auch, gut, ich meine, in Europa war das natürlich genau die Periode, wo es dann hin zum Euro ging. Ja, da hatten wir also auch, was dann so schön heißt, Convergence Play. Das heißt, wir hatten immer fallende Zinsen in den anderen europäischen Ländern gehabt, die ja das konvergierten auch zum deutschen Zinsniveau und hatten damals natürlich auch einen enormen Boom durch diese sinkenden Zinsen in Europa gehabt, wodurch halt das nicht wirklich ankam. Und in den USA war das natürlich auch ein bisschen die Periode wieder der ja, weitere ne, Liberalisierung, wir hatten auch mehr Freihandel, wodurch halt eigentlich diese Finanzkrise aus Asien den Rest der Welt nicht richtig tangierte.
Ja, der Westen hat sich dann ja aber 2007, also etwa 10 Jahre später, seine eigene Finanzkrise geschaffen. Das heißt, da braucht man dann gar nicht nach Asien zu schauen, sondern hat da dann sich seine hausgemachten Probleme, also quasi selbst ins Nest gelegt. Was war denn da los 2007? Ich erinnere mich an den Immobilienmarkt in den USA, an verbriefte Kredite und daran, dass auf einmal gar nichts mehr ging zwischen den Banken. Wie kam es dazu?
Genau, 2007 war dann das sogenannte Subprime. Subprime waren eine verbriefte Kredite. Subprime war aber auch, dass ich letztendlich komme ich mal auf die Abkürzung. Ich hatte, dass damit auch die Idee war, eine gute, es sollten auch Menschen mit wenig oder keinem Einkommen Zugang bekommen, um sich eine Immobilie kaufen zu können. So, damit wurden halt dann auch wieder Immobilienkredite verpackt, verbrieft, wie du sagst, um dann letztendlich den sozial schwächeren oder ärmeren Schichten in den USA Zugang zu geben zu einer Immobilie. Da sind wir so ein klein bisschen wieder bei den Tulpen, die wir am Anfang der ersten Folge hatten über diesen kleinen Ausblick oder Rückblick auf Wirtschaftskrisen. Diese ganzen verbrieften Kredite funktionierten halt gut zu laufen, solange jeder glaubt, dass auch gezahlt wird und Kredite bedient werden. Wir hatten dann aber auch die ersten Zinserhöhungen von der amerikanischen Notenbank. Dann kamen die ersten Kreditnehmer in Schwierigkeiten. Und fing halt sozusagen diese ganze Konstruktion an zu kippen. Und und dann zog sie das noch hin. Ich hatte noch diese verpackten und verbrieften Kredite. Das waren wirklich Konstrukte, die wenigsten noch verstanden, die aber verkauft wurden. Und irgendwann war es dann so wie bei den Tulpen, dass irgendeiner gesagt hat, ja, aber bitte, der Kaiser hatte gar keine Kleider an. Und dann kam halt.
Das war so ein bisschen, wenn ich mich da recht entsinne, die Geburtsstunde des Begriffs systemisches Risiko. Also man hatte ja ursprünglich gedacht, okay, das sind zwar Kredite an Hauskäufer von eher mittlerer bis schlechter Bonität, da wird sicherlich auch der ein oder andere mal ausfallen, aber wir haben ja hier ganz viele dieser Kredite gebündelt und damit gleichen wir dann sozusagen dieses Ausfallrisiko aus, weil die ja vermutlich nicht alle gleichzeitig in Schwierigkeiten kommen, sondern vielleicht hier mal einer, da mal einer. Und das, was man eben, wie gesagt, hinterher dann als systemisches Risiko bezeichnet hat, darum hat man sich damals noch gar nicht so große Gedanken gemacht, dass also die Schwierigkeiten des einen dann irgendwann auch die Schwierigkeiten des anderen werden könnten.
Genau, ich sehe gerade, Sebastian, wir fangen an zu überziehen. Wir machen hier den Thomas Gottschalk. Vielleicht ganz kurz hier noch zu 2007, was natürlich das Interessante war. Es fing an als reine, jeder dachte, das ist ja nur eine reine amerikanische Krise. Dann merkte man aber ziemlich schnell, wie das auch überschwappte auf die andere Seite des Atlantiks, nämlich auch nach Europa, weil auch in Europa etliche Banken teilweise auch nicht wissen, was sie eigentlich kaufen, in Subprime investiert hatten. In Deutschland haben wir da auch eine gute Hand drin gehabt, dass wir eigentlich vieles von unserem Exportüberschuss dann nicht in Realwirtschaft investiert hatten, aber halt in diese Finanzprodukte. Und damit nahm dann halt diese Krise ihren Lauf, traf dann auch traf Europa und dann hatte ich Situation, und das war dieser Geldmarkt, in dem halt die Banken einander nicht mehr vertrauten. Also Banken brauchen einander, um dann häufig auch einfach overnight abends Positionen auszugleichen. Aber in dem Augenblick, in dem ich kein Vertrauen mehr habe, ob die Bank X morgen noch in der Lage ist, mir eigentlich was zurückzuzahlen, was ich ihr heute leihe. Damit wurde überall dieses Geschäft gestoppt. Der Geldmarkt brach zusammen. Das Vertrauen in Banken fing an zusammenzubrechen. Dann kennen wir all diese Bilder von Bankruns. Northern Rock war eine. Wir kennen Lehman. So, und dann fing halt überall die Banken zu kippen und hatten wir auch eine deutliche Vertrauenskrise.
Ja, und das schlug dann durch auf die Realwirtschaft, weil ja die natürlich auch auf die Finanzierung über die Banken und die Kapitalmärkte angewiesen waren. Ja, Carsten, dann sage ich vielen Dank für diese Einblicke, für diese kleine Geschichtsstunde. Ich hoffe, es war auch für Sie interessant, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer gilt, lassen Sie uns wissen, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht so gut gefällt. Wenn Sie Themenvorschläge für uns haben, immer her damit. Bewerten Sie uns auf den Plattformen, über die Sie uns hören. Und vor allem natürlich, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut.